ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und aus den Tiefen Brandenburgs uns wie immer zugeschaltet Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Anja, wir haben ja beim letzten Mal schon ein wenig auf die anstehenden Kommunalwahlen gestaut. Der Stand-up-Comedian und deutschlandweit erfolgreiche Kabarettist Jonas Greiner war da. Der kandidiert in seiner Heimatstadt im Thüringer Wald selbst als Parteiloser. Und er hat sich ganz bewusst gegen die Parteien entschieden, in denen er einst Mitglied war, sitzt jetzt eben ohne Parteibuch im Stadtrat. Und der sagte uns beim letzten Mal,
wenn man jetzt zum Beispiel auf das Thema AfD guckt, dass dann diese parteilosen Bündnisse auch ein Teil der Lösung sind, weil natürlich dort die Erzählung nicht greift, die die AfD macht als Bollwerk gegen die Altparteien und was da auch immer irgendwie erzählt wird, sondern dann hat man eine parteilose Kraft, die dann sagt, passt auf, wir stehen da und dafür, für die Sache. Und dann verfängt, glaube ich, auch die AfD nicht mehr so gut.
Der Kabarettist Jonas Greiner vor 14 Tagen hier im Wahlkreis Ost. Das ganze Gespräch, in dem es nicht nur um die Kommunalwahlen geht, sondern auch um die Frage, wie schlägt sich eigentlich der erste AfD-Landrat im Kreis Sonneberg nach einem Jahr? Könnt ihr nachhören im Wahlkreis Ost, unter anderem in der ARD-Audiothek, aber auch bei Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dieses Mal wollen wir gar nicht speziell auf die AfD schauen, wird vielleicht ansonsten ein bisschen viel, sondern uns den Wahlen mal aus einem ganz anderen Blickwinkel nähern. Wir haben zwei Männer zu Gast, die eben nicht von Geburt an in diesem unserem Land aufgewachsen sind, die im Laufe ihres Lebens dazugekommen sind. Und wiefern die sich immer mal gefragt haben, was machen diese Bio-Deutschen da eigentlich und warum hinterfragen die dies oder jenes nicht und machen es einfach immer weiter? Das wollen wir sie heute fragen. Aus Magdeburg ist uns Aram Badr zugeschaltet. Guten Tag nach Magdeburg.
Guten Tag aus Magdeburg, hallo.
Und hier in Leipzig steht mir Shehzad Şeyh gegenüber. Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Aram, du bist gebürtiger Kurde. Du bist vor über 10 Jahren mit deiner Familie aus Syrien geflohen. Seit 2017 lebst du in Magdeburg. Jetzt hast du gesagt, ich kandidiere für die SPD im Magdeburger Norden. Und weil du auf Platz 1 in deinem Wahlkreis stehst, kannst du dich auch schon mal mit dem Gedanken vertraut machen, demnächst im Stadtrat von Magdeburg zu sitzen. Was war eigentlich der Auslöser, dass du gesagt hast, ich hänge mich da so rein?
Als ich im politischen Bereich eingestiegen bin und dann merkte ich schon, okay, also man kann hier was ändern. Und natürlich auch nach vielen Gesprächen, also mit meinen Kolleginnen, die auch mich motiviert haben. Also ich muss auch ehrlich sagen, also zuerst, also als ich angefragt wurde, ob ich kandidiere, habe ich abgelehnt.
Warum?
Parallel zu dieser Zeit also gab es den Angriff auf das Büro von Karan Badiavi in Halle-Saale und das war auch ein rechtsmotiver Angriff. Dann hatte ich mir einfach Sorge um mich und meine Familie gemacht. Also deswegen, also für mich war auch also eine schwierige Zeit, also wo ich dann diese schwierige Entscheidung getroffen habe. Natürlich auch nach vielen anderen Gesprächen, also über die Schutzmaßnahmen, über Vorgehensweise, wie man auch Wahlkampf macht und so weiter. Das war für mich auch also nicht keine einfache Entscheidung, muss ich auch zugeben.
War das so ein bisschen, dass du gedacht hast, naja, die möchten halt gerne einen Migranten da präsentieren?
Nein.
Das war nicht das Problem.
Nein. Also ich vermeide es also immer zu sagen, okay, ich bin Migrationspolitik-Experte oder ich vertrete nur die migrantische Gesellschaft bzw. Community. Nein, also alles angehende Politiker habe ich nur an anderen vielen für Schnittstellen, also wo ich also mich daran interessiere. Also ich lasse auch nicht dazu, dass jemanden mich auch da diesbezüglich reduziert. Also das ist an sich auch eine Reduzierung der Arbeit. Ja.
Du studierst inzwischen auch soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und wenn ich es richtig gelesen habe, ist Politik für dich sowieso nicht ganz unvertraut, weil dein Vater auch schon Politik gemacht hat, eben in Syrien.
Ja, also Politik ist eine Familientradition. Mein Vater war Menschenrechtsanwalt in Syrien. Er war in Human Rights Watch und vielen anderen internationalen Organisationen in Syrien. Er war in Syrien auch also ein berühmter Politiker, wo er sich also vor politische Gefangene eingesetzt hat. Und das ist einfach in unserer Familie verankert. Also dann war auch meine Mutter auch also politisch aktiv, also war auch im Feminismus aktiv, also wo sich dann vor Rechte der kurdischen Frauen, anderen Frauen auch eingesetzt hat. Mein Bruder auch. Also das ist einfach nur eine Familientradition sozusagen.
Ich würde gerne doch noch eine Nachfrage zu dem stellen, was du vorher gesagt hast. Du hast ja da so etwas abstrakt gesagt. Ich habe gesehen, man kann etwas verändern. Und ich glaube, die Rede war von Strukturen oder strukturell. Es ist ja hier oft dieser Talk am Stammtisch sozusagen, man kann eh nichts ändern. Was hast du damit gemeint? Also man kann etwas verändern hier, wenn man in die Politik geht.
Ja, also ich kann ein sehr kleines Beispiel reden. Also Kommunalpolitik heißt es, dass die Grundbedürfnisse der Menschen erstmal erfüllt werden, also dass für sie gearbeitet werden. Also, wenn wir dann in Bezug auf Migrationspolitik in der Stadt reden, also wo dann die Situation wie in allen Bundesländern und anderen Städten der Ausländerbehörde so schlimm war, da haben wir hier gemeinsam mit anderen Stadtratfraktionen auch also erfolgreiche Anträge gestellt und mitgestaltet haben und kamen natürlich auch zu Veränderung, zu Verbesserung. Das ist auch ein kleines Beispiel. Oder wenn wir dann über die Infrastruktur reden, also wo wir haben einen Moritzplatz waren die Bänke so vernachlässigt worden, gab auch eine Initiative von uns, dass wir diese Bänke renovieren und das kam auch zustande, also es gab Veränderungen.
Okay, danke. Das wollte ich einfach nochmal wissen, was du konkret meinst.
Shehzad, bei dir ist das ganz anders gelaufen. Du bist in Pakistan geboren und anders als Aram bist du nicht geflüchtet, sondern du hast dich ganz gezielt für Deutschland entschieden, obwohl du auch in die Vereinigten Staaten hättest gehen können. Das Ende vom Lied nach diesem Prozess, quasi dieser Liebeserklärung an Deutschland, war, dass dieses unser Land dich um ein Jahr wieder rausgeworfen hätte, nachdem dein Studium zu Ende war. Du bist in einen Teufelskreis geraten, in den Migranten, Ausländer bei uns immer mal wieder geraten. In welchen?
Genau, ich habe mich für Deutschland entschieden, obwohl ich auch ein Stipendium in den USA hatte. Ja, also der Teufelskreis war irgendwie hauptsächlich die deutsche Bürokratie. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich musste mein Abitur wiederholen, weil ja meins nicht anerkannt wurde. Und habe danach ein Bachelor- und Masterstudium abgeschlossen. Das Problem war dann halt dieser Übergang vom Studium zur Arbeit. Also ich hatte ein studentisches Visum, das wurde dann zu einem arbeitssuchendes Visum umgewandelt und da hatte ich dann ein Jahr Zeit, um einen Job zu finden. Das Problem war hauptsächlich jetzt bei mir, dass die städtische Wohnungsgesellschaft mich verweigert hat, eine Wohnung irgendwie anzubieten, obwohl wir zu dem Zeitpunkt viel Leerstand in Leipzig hatte. Mein Visum weniger als ein Jahr gültig war und die Wohnungen an Ausländern nur dann zur Verfügung gestellt hatten, wenn die entsprechende Person, also der Ausländer oder Ausländerin, eine Visumsgültigkeit von mehr als einem Jahr hatten.
Und die Visumsgültigkeit wiederum kriegst du nur, wenn du einen Job hast und einen Job kriegst du nur, wenn du eine Wohnung hast.
Genau. Also das war dieser Teufelskreis. Ne? Also ich könnte ja mein Visum nicht so schnell verlängern. Also ich hatte ein Jobangebot ja auch bekommen, ne? Und aber das Problem lag dann tatsächlich bei der Wohnungssuche und ich hätte mein Visum auch nicht verlängern können, bis ich einen Wohnsitz hatte und eine Wohnung gefunden hätte. Und ja, die Wohnungsgesellschaft meinte, ja, nee, du brauchst erstmal eine Visumsverlängerung. Und das ist halt diese bürokratische.
Klingt absurd, ja.
Genau. Also ich habe das bürokratische Gymnastik genannt, weil es ist endlich hin und her und ja, man weiß nicht, was man zu tun hat, aber dann habe ich was bei privaten Vermietern gefunden und das lief sehr unkompliziert und ja, problemlos und ja, Gott sei Dank.
Jetzt hast du der Job, den du dann bekommen hast, du bist Referent bei der FDP-Stadtratsfraktion hier in Leipzig, der sogenannten Freibeuter-Fraktion. Du kandidierst auch für die FDP im Leipziger Süden. Aber fest steht eben, nicht nur Frauen sind deutlich unterrepräsentiert in unseren Parlamenten, auch Migranten, wenn man es mal vergleicht, was man eigentlich gar nicht vergleichen kann. Aber langsam, ganz langsam bewegt sich offenbar was. Das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt zum Beispiel hat die Initiative 7% ausgerufen. 7% der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt haben eine Migrationsgeschichte. Also sagen sie, sollten auch mindestens 7% der Mandatsträger eine solche haben. Und um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, vor einigen Wochen rieben sich hier in der größten Stadt im Osten in Leipzig viele die Augen, als ausgerechnet die hiesige CDU arabische und türkische Wahlplakate aufgehängt hat, in einem Viertel mit hohem Ausländeranteil, zumindest für Leipziger Verhältnisse, das gleichzeitig auch noch ein Problemviertel ist und in dem es die einzige Waffenverbotszone Sachsens gab oder die dort ausgerufen wurde. Aber noch viel größer war dann die Verwunderung, als eben der Ministerpräsident hier vor ein paar Tagen auftauchte und in seinem Nebenjob als sächsischer CDU-Vorsitzender sich mit Parteikollegen zusammen anhörte, was die Kneipen- und Kioskbesitzer, die eben vor allem Migranten Wurzeln haben, was die so umtreibt. Und anschließend sagte Michael Kretschmer im Sachsenfernsehen das Folgende.
Das ist das, was wir uns am meisten wünschen können, dass Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, hier ankommen, beruflich tätig sind, selbstständig sind und sich dann so einbringen in ihr Stadtviertel und sagen, wir wollen Sicherheit, wir wollen diese Drogendealer nicht, wir wollen ein vernünftiges Verkehrskonzept. Und wo immer das passiert, ist es doch wichtig, dass wir gemeinsam denn die Dinge klären, uns gemeinsam auf den Weg machen.
Shezad, spricht dir dein Ministerpräsident mit der Haltung aus dem Herzen?
Ja, nee. Nicht so ganz. Ich sag mal, der Leipziger Osten wird ja immer wieder im Zusammenhang gebracht mit Drogen, mit Kriminalität und so weiter. Und ich meine, ich finde, der Stadtteil hat auch viel mehr anzubieten als nur das. Ja, es ist sehr multikulturell dort und
man reduziert also quasi wieder Migranten auf Problemviertel, ja?
Ja, unter anderem, also man nennt zum Beispiel die Straße wie die gefährlichste Straße Deutschlands. Ich glaube, es ist, ich bin halt auch jede Woche dort und ich gehe da einkaufen und habe eigentlich kein Problem. Man kann da auch ganz, ganz locker dort in eine Kneipe gehen und ein Bier trinken und ist ja eigentlich im Großen und Ganzen, ich meine, es gibt auf jeden Fall Probleme, aber im Großen und Ganzen ist es nicht so stark ein Problemgebiet, wie manchen das darstellen.
Aram hat auch sich gerade schon bemerkbar gemacht. Ich will aber jetzt noch was hinterher schieben, denn der Originalton von Michael Kretschmer ging noch weiter und darauf will ich eigentlich hinaus. Wir haben uns letzte Woche länger hier in diesem Podcast über Friedrich Merz unterhalten, der immer mit so einer Papa-Attitüde kommt, um den Ostdeutschen dies oder jenes zu erklären, wenn er denn hier hinkommt. Hören wir Michael Kretschmer doch mal weiter zu. Und es geht jetzt wirklich nicht um Michael Kretschmer. Es geht um die Haltung, die meines Erachtens immer wieder und auch deutschlandweit anzutreffen ist, wenn Politiker sich freuen, dass sich eben auch Migranten engagieren und einbringen. Man achte auf die Wortwahl.
Man nennt das Selbstwirksamkeitserfahrung. Und das muss man diesen Menschen jetzt verschaffen, dass sie sehen, Demokratie funktioniert. Ich kann meine Themen durchsetzen. Ich komme zu einem Ergebnis. Das ist so, so wichtig.
Aram, Michael Kretschmer sagt, man muss diesen Menschen eine Selbstwirksamkeitserfahrung verschaffen. Da ist ja schon wieder in dieser Sprache drin, wir und die. Wie oft begegnet dir das?
Ja, das ist die Tatsache. Also es wird auch von der Politik von oben herab, also nur die Migranten als Parallelgesellschaft immer benannt. Ja, also ich glaube, wir haben auch also mit Leipzig auch eine Gemeinsamkeit. Also und zwar, wir haben auch, also wo ich dann mich kandidiere im Wahlbereich 2, also es wurde auch medial über diesen Wahlbereich immer negativ berichtet. Es wird immer auch gespaltet, dass hier die Ausländer, die in diesem Land sind, müssen integrieren, müssen Deutschkurs lernen, besuchen und arbeiten. Also für sie beendet auch Integrationsprozess bei Arbeitung. Das ist aber falsch. Also die Gesellschaft verändert sich auch demografisch. Also es wird auch zweite oder dritte Generation kommen. Also unsere Kinder sind hier geboren. Also sie fühlen sich auch Deutsche, ja, also ich...
Ich finde das interessant, was du erzählst, weil es ja sozusagen immer um den Nachweis der Zugehörigkeit gibt, den man ständig antreten muss, immer wieder antreten muss, Also, dass so ein Kind sich seine Identität sucht und dass es sozusagen im Grunde auch noch eine Mehrqualifikation hat, indem es auch noch zwei weitere Sprachen spricht. Das geht nicht, sondern ich fand interessant, was du gesagt hast, dieses, dass man mit dem Eintritt in den Arbeitsmarkt ist man sozusagen, wird man vollwertig, ja. Ich finde, da gibt es so einen Widerspruch in der gesellschaftlichen Erzählung und auch in der politischen Erzählung, ja. Also je nachdem, wo gerade Wahlkampf ist und wer wofür kämpft, ja. Also diese ständige Forderung nach Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und dann aber gleichzeitig dieses Beweis, dass ihr wirklich dazugehört. Wie empfindet, es ist eigentlich eine Frage an euch beide, wie empfindet ihr das eigentlich? Also ich sag mal noch einen kurzen Satz dazu. Es gibt ja seit etwa 10 Jahren so eine These, die haben da damals eine Soziologin gebildet, dass MigrantInnen und Ostdeutsche sozusagen diese Erfahrung der Anpassungsleistung teilen, ja. Quasi immer unter besonderer Beobachtung stehen, ob sie auch so zuverlässig und regelkonform sind wie die Mehrheitsgesellschaft. Empfindet ihr das so oder ist das, also seht ihr da eine Vergleichbarkeit oder ja, offene Frage?
Ja, also ich rede nur auch aus zwei Perspektiven. Also persönliche Perspektive habe ich nur immer mitbekommen, okay, wenn ich dann irgendwo einsteige, berufsmäßig, ja, von mir ist es mehr verlangt als anderen Kolleginnen. Ich muss beweisen, dass ich gut bin, also zum Beispiel für Deutschland, für den Arbeitgeber. Und dann doch, wenn ich überhaupt eine Chance bekomme, weiter befördert zu werden, dann muss ich doch mir mehr bemühen, dass ich doch das verdiene. Also das ist nur aus meiner persönlichen Perspektive. Also,
ist das auch deine Erfahrung, Cesar, dass du mehr leisten musst als viele andere?
Ja, schon. Also ich meine, ich musste ja immer liefern. Letztendlich habe ich ja mit der Ausländerbehörde zu tun gehabt. Das heißt, zum Beispiel, als ich studiert habe, war von mir auch zu erwarten, dass ich auch eine gewisse Anzahl von Leistungspunkte erbracht hätte, um mein Visum verlängern zu können. Das war na, zum Beispiel, oder ich war nicht BAföG berechtigt, weil ich ja erste Generation Migrant bin aus Pakistan, ich habe in einer WG gewohnt, wo die anderen finanzielle Hilfe bekommen haben während des Studiums, und ich musste dann auch immer während des Studiums auch Minijobben arbeiten, und ich hatte auch 2 Jobs und ich hatte ein Studium, es war mir auch schon klar, dass ich auch immer mehr machen musste. Es war auch Kommilitonen von mir, der zum Beispiel die Hausarbeit immer zum Zweitversuch abgeben wollte. Ich hatte immer Angst, dass ich zum Beispiel keine Visumsverlängerung bekomme, wenn ich dann halt zum Zweit- oder zum Drittversuch die Hausarbeit oder die Prüfung machen musste. Das war immer für mich in meinem Kopf, dass mein Leben in Deutschland ist ja gefährdet, wenn ich entsprechend nicht mich verhalte. Ne?
Also ein permanenter Druck, mit anderen Worten.
Genau, so unter anderem, ja.
Ich will euch mal eine Vorlage liefern bei der Frage, wann ist man eigentlich Deutscher? Ihr habt ja nun beide den deutschen Pass, das heißt auf dem Papier seid ihr beide deutsche Staatsbürger, ihr seid beide Deutsche. Ein Freund von mir, der wirklich alle Attribute eines Deutschen, was Korrektheit, Pünktlichkeit, also alles, was man uns an teilweise sehr merkwürdigen Attributen zuschreibt, erfüllt er über. Der hat nur ein Problem. Sein Vater ist Araber, seine Mutter ist Deutscher. Das heißt, er hat immer wieder die Erfahrung gemacht, auch schon als Jugendlicher. Er kam in die Diskos in Baden-Württemberg, wo er aufgewachsen ist, zum Teil gar nicht rein. Weil man weiß ja nie, wenn da so ein Araber reinkommt. Und der hatte immer mit dem, beziehungsweise wenn er dann nach Ägypten gefahren ist, wo sein Vater herkommt, wurde er an der Grenze wie ein Deutscher behandelt. Und hier wurde er immer wie der Araber behandelt. Und er hatte immer mit der Frage zu tun, wann akzeptiert diese Gesellschaft, in der wir leben, mich eigentlich als Deutscher? Das hat ihn extrem beschäftigt. Wie ist das bei euch? Habt ihr das Gefühl, dass ihr inzwischen auch von den Leuten um euch rum immer noch als der Syrer, der Pakistani angesehen werdet, oder seid ihr angekommen? Aram, wie ist das bei dir?
Nee, also das hat auch natürlich auch mit der immer höheren Anforderungen auch zu tun. Also ich sage es immer, ich bin mittlerweile auch, ich fühle mich auch als Magdeburger. Also mein großer Teil meiner Biografie ist es hier in Magdeburg, also entfaltet in Deutschland. Also ich fühle mich auch zugehörig zu dieser Stadt, zu diesem Land. Ich muss wirklich also immer mehr beweisen, immer mehr argumentieren, also indirekt, also in Gesprächen, wo ich immer auch an Wahlkampfstände mache, dass ich doch mich als Deutsche führe, dass ich nicht nur vor die Menschen, also vor die Ausländer, sondern auch, also ich will mich um die Grundbedürfnisse der Menschen, also der deutschen Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die Gesellschaft, was das auch die Ganzheit betrifft, zu verbessern. Also das merke ich auch. Also wenn jemand auch zu mir an einen Wahlkampfstand kommt und mit mir nur das Thema Migranten spricht, und versuche ich immer wieder hin also zu erklären, okay, lass uns bitte mal über ein anderes Thema auch sprechen. Also du hast jetzt auch die Argumente gehört, du hast jetzt die Vorgehensweise, was wir jetzt auch also ändern wollen, das entspricht deinen Erwartungen. Wir sprechen über ein anderes Thema. Also wieso nur über dieses Thema? Es wird dann immer abgelenkt, dann wieder zu dem Hauptthema auch zurückgekehrt, die Migrantinnen. Also das merkt man auch schon. Also ich glaube, es wird auch ein lebenslanger Prozess sein, dass wir immerhin noch beweisen, dass wir Deutsche sind. Also das wird auch nicht aufgehört. Also nicht bei mir, sondern auch bei meinen Kindern auch, wird auch nicht aufgehört. Also weil sie auch einfach einen ausländischen Nachname hat, ja. Also ich glaube, die Gesellschaft also braucht noch mehr Aufklärungsarbeit.
Cezat, ist das auch dein Eindruck hier in Leipzig? Egal, was du tust und was du machst, du bleibst der Pakistani für uns, für die weißhäutigen, weißen alten Männer und weißen alten Frauen?
Ja, zum Teil schon. Ich meine, viele wissen jetzt auch nicht am ersten Blick, ob man Deutsch ist oder nicht. Ich meine, Deutsch ist ja letztendlich auch nicht meine Muttersprache und es gibt ja immer ab und zu mal Fehler, ne? Und man merkt dann, dass die Person halt ursprünglich nicht aus Deutschland kommt.
Also beschäftigt dich das überhaupt oder nimmst du es so hin, wie es ist?
Also letztendlich muss man das so nehmen, wie es ist, und das ist ja was ich meine. Ich fühle mich schon als Deutscher, ich habe ja den deutschen Pass. Genau, aber wenn anderen das auch nicht so sehen, hat ja mit mir nichts zu tun. Ich habe ja letztendlich auch einen legalen Status hier in Deutschland, ne, als deutscher Staatsbürger. Das ist mir wichtig. Aber letztendlich, ja, also es ist ja, man wird ja immer wieder mit der Frage konfrontiert, wo man herkommt, wie lange man hier wohnt. Aber es ist so, wie es ist. Ich meine, vom Aussehen sehe ich ja nicht biodeutsch. Das nehme ich auch zur Kenntnis. Und vielleicht wird es noch ein bisschen Zeit dauern, bis man, ich sag mal, richtig ankommt, dass Deutschland ja auch ein sehr multikulturelles Land ist, mit vielen Gesichtern. Es ist ein sehr buntes Land und auch Menschen, die halt, ich sag mal, ein bisschen anders aussehen, auch, ich sag mal, gut integriert und ja, irgendwie auch deutsche Staatsbürger sein können oder Teil dieser Gesellschaft und des Landes auch sein können.
Ich finde ja interessant, dass wir jetzt diesen Podcast machen, und schon dieser Podcast ist ja eigentlich ein Dilemma, ne? Also man will etwas deutlich machen, und auch wir sprechen ja, wir haben ganz am Anfang mal kurz über die Parkbänke in Magdeburg gesprochen, aber auch wir sprechen hier über die Herkunft, und ich empfinde das, wenn ich so zuhöre, wir sind ja sozusagen auch hier der Wahlkreis Ost, ne? Und ich es gibt immer dieses Thema auch zwischen Malte und mir über all diese Folgen, dass man so denkt, ja, also man ist immer wieder dabei, abzugleichen, inwiefern ist man angekommen, inwiefern stört man, inwiefern fällt man auf oder leistet, also ist sozusagen, muss eine höhere Anpassungsleistung erbringen. Und gleichzeitig geht die Politik, die Weltpolitik und so einfach weiter. Und das empfinde ich gerade ganz stark, wenn ich euch zuhöre. Also das sind zwei Menschen, die sich politisch engagieren mit dem deutschen Pass, und trotzdem reden wir die ganze Zeit darüber, und gleichzeitig ist es aber auch ein Gebot der Stunde, darüber zu reden, weil sie halt unterrepräsentiert sind, ja. Genauso wie eben, was weiß ich, ist nur ein Beispiel jetzt, aber so Ostdeutsche in der Bundespolitik halt unterrepräsentiert sind. Mhm. Und das finde ich gerade, ja, fast, also ich danke sehr, ja, für diese Auskünfte, aber ich habe immer in solchen Momenten das Gefühl, es bewegt sich gar nichts. Habt ihr das Gefühl, dass es, was sagt die Zukunft? Wie seht ihr die Zukunft dieses Integrationsthemas hier in Deutschland?
Cezat mir gegenüber atmet schwer.
Ich auch.
Ja, super, immer raus damit.
Also ich denke, ich bin ein bisschen optimistisch über die Zukunft, ich sag mal, es werden immer mehr Menschen geben, die, ich sag mal, POC sind oder einen migrantischen Hintergrund sind. die gute Ideen haben, die also Ideen nicht nur, ich sag mal, also Ideen, die nicht nur aus Deutschland stammen, sondern auch, na, also man ist ja auch relativ gut gereist als Migrant oder als Mensch mit Migrationshintergrund und da hat man dann auf einmal auch verschiedene Ideen und man bekommt auch viel mit, auch vom Ausland. Und also man merkt dann auch, dass die Menschen mit Migrationshintergrund, die sind sehr ideenreich und können auch was, also die können auch der Gesellschaft was leisten und was beitragen. Ich bin optimistisch über die Zukunft. Es ist ja so, dass man ist ja POC oder ein Mensch mit Migrationshintergrund.
Und, ganz kurz, POC, ja. People of Color, also das, was wir früher farbig nannten, um es unkorrekt zu sagen.
Ich meine, in Berlin ist das ja schon so, ne? In Bayern, in Berlin, sag mal, in Westdeutschland ist schon, wir sind auch viel, viel weiter gekommen. Und in Ostdeutschland, ich meine, die Migrantenteil ist ja nicht so hoch. Und deswegen ist es ja auch so, dass viele Bio-Deutschen, vor allem die auf dem Land wohnen, auch bestimmte Vorurteile haben über Menschen mit Migrationshintergrund. Aber ich sag mal, wir werden vielleicht mehr präsenter in der Gesellschaft und ich glaube, es ist auch sehr gut, wenn Migranten auch in der Politik mitmachen, weil dann sieht man, dass wir auch ganz normale Menschen sind mit Ideen. Wir wollen ja auch die Lebensqualität für die Menschen auch verbessern und dann vielleicht kann man auch ein anderes Bild von uns entwickeln als ganz normalen Mitmenschen.
Shehzad, ich stimme dir teilweise zu. Also warum teilweise? Okay, also ich stimme dir zu, es gibt viele, viele wertvolle Ideen, also die Migrantinnen mitbringen, aber wir in Ostdeutschland, wir sind kein Anreiseziel für Fachkräfte. Also wenn ich auch in Gespräche mit Menschen zusammenkomme, dass sie sich überlegen, aus ganz Ostdeutschland auszuziehen in anderen Bundesländern, in alten Bundesländern, weil sie sich also nicht mehr wohlfühlen. Das ist auch ein Problem. Also internationale Studierende also können nicht mehr erwarten, wenn sie mit dem Bachelor endlich also fertig sind und woanders in anderen Bundesländern Arbeit finden. Also wie Sachsen-Anhalt zum Beispiel, also es verliert bis 2030 12% Bevölkerung. Das ist auch ein großes Problem. Also ich bin nicht optimistisch. Die politische Debatten über diese Gesellschaft, also immer gesprochen und immerhin gespaltet wird. Die Menschen haben jetzt Angst. Also einige überlegen sie sich auch aus ganz Deutschland, auch aus in anderen Ländern. Also wo sie sich also zumindest auch wohlfühlen, also wo akzeptiert werden. Also ich glaube, es steht vor uns eine harte Arbeit. Shehzad, also es steht vor uns eine harte Arbeit, dass wir immer erklären, hey, also Deutsche zu sein heißt nicht, dass ich also weiß aussehen muss oder blond aussehen muss. Deutsche zu sein heißt, dass ich, was ich tue. Das Verständnis also zwischen Praxis und Theorie. Also Theorie in Politik besagt immer, dass immer negativ über Migrantinnen gesprochen wird, dass immerhin also bürokratisch gesehen auch also erschwert wird. Okay, es gibt auch einige Gesetzreformen auch, aber in Praxis, also man merkt auch, dass es kaum zu verändern ist, also weil es einfach nur der Anspruch hoch ist, ja. Aber in Praxis ist es ganz anderes. Also in Praxis heißt es, Deutsch zu werden, okay, ich tue was für diese Gesellschaft. Ich bin ein angehender Kommunalpolitiker. Ich kümmere mich um die Grundbedürfnisse dieser Menschen in dieser Stadt. Warum bin ich immer reduziert?
Ja, ich verstehe, was du sagst. Und ich würde auch sagen, dass es ein langfristiger Prozess ist. Es ist auch nicht von heute auf morgen, also dass die Situation sich so schnell ändert. Aber es gibt trotzdem Menschen wie du und ich, die hier in Ostdeutschland wohnen, die hier arbeiten, studieren und die sich auch die freie Wahl jetzt auch genommen haben, jetzt in die Politik einzusteigen, beziehungsweise für Kommunalpolitik zu kandidieren. Und ich meine, unsere Namen und Bilder, unsere Gesichter stehen auf den Plakaten. Und wir haben das trotzdem in Kauf genommen, dass unsere Plakate zum Beispiel abgerissen werden können, dass wir angegriffen werden können. Haben wir es aber trotzdem gemacht. Und ich finde, diese, ja, also es wird immer Menschen geben, die sich, also ich, vielleicht ist Ostdeutschland so ein Wild West vor Ausländer, die dann, genau, die, es ist zwar gefährlich, es ist halt ein bisschen, na, also man weiß, dass man das negativ über Migranten gesprochen wird, aber man versucht es trotzdem, hier sein Glück zu schaffen und hier irgendwie einen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich denke, es ist auch bei Migranten sowieso, ne? Also Menschen, die auswandern oder von einem Land zum anderen gehen, die sind ja auch ein bisschen mehr risikobereit. Und ja, ich finde, dass es Menschen immer geben wird, die hier im Ostdeutschland irgendwie auch wandern und hier versuchen, auch zu integrieren und anzupassen. Und ja, also daher bin ich auch ein bisschen optimistisch. Und ich finde auch, dass je mehr Menschen von uns sieht und von uns hört und mit unseren Positionen auch irgendwie zustimmt, dass man auch, dass die Akzeptanz von Menschen mit Migrationshintergrund auch dementsprechend steigt.
Weise Worte, vielen Dank erstmal.
Ich würde euch gerne zum Schluss nochmal fragen, ich habe es am Anfang auch schon mal angedeutet. Die Oberfrage ist, was können wir von euch lernen? Ihr seid neu in dieses Land gekommen, ihr habt euch garantiert an manchen Stellen gewundert, warum wir das so machen, wie wir das machen. Ich hole ein bisschen aus, dann könnt ihr euch ein, zwei Beispiele überlegen, wo ihr sagt, das muss man ganz dringend ändern, weil das einfach nicht praktisch ist. Ich habe 5 Jahre in Brüssel gewohnt, also in Belgien, weil ich da Korrespondent war und war quasi in eurer Position und habe mich regelmäßig gewundert, warum Flamen und Wallonen manche Dinge sehr merkwürdig regeln, wie sie es regeln. Und man könnte manche Dinge ja mit dem deutschen Pragmatismus und der deutschen geraden Herangehensweise doch viel einfacher machen, was am Ende sogar dazu geführt hat, dass sich bei der Kommunalwahl in Belgien eben ganz anders gewählt habe, als ich hier wählen würde, weil mir manche Dinge so wahnsinnig auf den Keks gegangen sind und ich dachte, das kann man doch einfach anders machen. Shezad, was fällt dir ein, was wir machen, wo du einfach von sofort sagst, schön, dass ihr das seit 80 Jahren so macht, aber es geht auch alles einfacher.
Ja, also ich denke ganz offensichtlich die Digitalisierung. Mittlerweile ist mein Ursprungsheimatland Pakistan mehr digitalisiert als Deutschland gefühlt, so schade wie es ist. Aber ja, also einfach die Möglichkeit, Unterlagen, also wenn man einen Antrag einreichen will, muss man sehr oft in die Meldebehörde oder ins Bürgerbüro gehen und es ist einfach viel einfacher, wenn man das einfach online hochladen kann. Ich meine, es sind so viele Länder, die hoch digital sind und wir können einfach nur aufholen, wir können von ihnen nur lernen, wir können einfach copy-paste und von denen einfach das, was bei ihnen sehr erfolgreich funktioniert, auch übernehmen. Und das war halt, ich denke, nicht so stark Thema in Deutschland gewesen. Und ja, ich würde sagen, Digitalisierung von Behördengängen wäre auf jeden Fall, ja, sehr gut.
Ja, kenne ich auch noch, wo man hier 13 Mal die Geburtsurkunde vorlegt. Ich meine, wenn man hier nicht geboren wäre, hätte man keinen Pass. Das ist relativ simpel, aber trotzdem trägt man das Papier nochmal wieder da rein. Aram, wie geht's dir? Wo sagst du, in dem Bereich müssen wir über ganz dringend mal umdenken?
Ja, okay, also du hast es ganz gut beschildert, also hier 80 Jahren, ihr macht Politik, also hier ist, aber ihr überseht auch also dieses Thema immer hin. Also, und zwar zum Beispiel, also wenn wir dann über die Wahlprogramme also von anderen Parteien mal auch anschauen, okay, es wird zum Beispiel das Thema Ausländerbehörde unter dem Abschnitt Ordnung immer zugeordnet, also wo wir immer auch, also wo wir in unserem Parteitag, also wo man auch angesprochen haben, also das geht ja nicht, also das ist auch racial profiling, also dass ihr einfach nur eine Behörde, also die für diese Menschen also zuständig ist, also unter dem Thema Ordnung, also zu fügt, also das geht ja nicht, also und dann hat man auch sofort geändert, also das, also ich glaube, also es ist wichtig auch immer aus der persönlichen Perspektive auch manchmal auch zu handeln, okay, hier handelt ihr falsch, hier müsst ihr mehr darauf achten, dass sie anderen Menschen geben, die vielleicht eine andere Religion zugehören oder sich auch empfindlich auch fühlen würden. Hier muss man auch darauf achten. Also wenn wir über ein ganz, ganz wichtiges Beispiel reden, und zwar Integrationsprozess. Seit immer, also seit mehr als 20 Jahren, also wird immer über Integration gesprochen, dass hier Integration heißt, ist Integrationskurs machen, arbeiten gehen, Punkt, fertig. Nein, also hier muss auch politisch geändert werden.
Und ich glaube, es muss auch die Erkenntnis wachsen, dass auch wir uns verändern müssen. Ich saß jetzt bei einem Wahlforum und dann sagte der Kandidat aus dem politischen Zentrum, der Bäckermeister ist, ihm sei überhaupt nicht ersichtlich, warum beispielsweise die Gesellenprüfung nicht auch auf Englisch abgelegt werden könne, weil die Bäcker ja nicht mit ihren Brötchen sprechen müssen in allen Feinheiten des der deutschen Sprache. Ich denke, das ist sowas, auch was du meinst, oder?
Genau, also Integration ist keine Einbahnstraße.
Also dass wir nicht immer nur von den Migranten verlangen, sich zu integrieren, sondern wir uns auch in sie integrieren.
Genau. Anpassen, also zusammen anpassen, also die Gesetze auch anzupassen. Daran, also das ist auch ganz einfach. Also es wird auch einfacher werden, wenn auch also die deutsche Gesellschaft auch also versteht, also was zum Beispiel ein Zuckerfest heißt. Anja, die Bedeutung, die traditionelle Bedeutung zum Beispiel, abgesehen also von dieser immer religiösen Debatte oder politischen Debatte, aber zum Beispiel Zuckerfest ist auch eine Tradition in der Gesellschaft, also nicht nur mit der Religion verbunden ist, auch dass es auch die Ungläubige auch manchmal mitmacht. Also beziehungsweise auch also die Christen auch, also zum Beispiel in meiner, wo ich herkomme, immer mitgefeiert haben. Also das ist eine Gesellschaftsration, also nicht mehr und nicht weniger. Also das ist jetzt ein Beispiel davor. Ja?
Anja, dich die Frage zum Schluss. Wir haben ja nun seit 3 Jahren eine Bundesregierung aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, die sich ja ausdrücklich auch als eine liberale, offene, zukunftsgewandte Politik versteht, die eine Art Willkommenskultur schaffen will, auch in diesem Land. Hast du das Gefühl, dass das in der praktischen Politik, auch über das, was wir gerade alles schon gesprochen haben, da ist aber noch sehr viel Potenzial nach oben, oder?
Ja, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Ich glaube, dass es sich eher da müssen wir am Ende vielleicht doch noch nicht drüber reden, aber es doch zumindest erwähnen, dass es sozusagen aus Angst vor den rechtspopulistischen Kräften in diesem Land sich auch diese ja doch eigentlich mal Reformregierung weiter nach rechts bewegt, gerade in der Frage der Migration. Also es gibt ja diesen berühmten Spiegeltitel mit Olaf Scholz auf dem Titel, der gesagt hat, wir müssen, ich glaube, viel mehr, ich hoffe, er hat nicht gesagt, massenhaft abschieben.
Im großen Stil,
genau. Das sind so Zeichen eines sozialdemokratischen Kanzlers, der, ich würde mal sagen, aus Angst agiert, ja. Ich denke in solchen Momenten sehr oft an Menschen wie euch zum Beispiel jetzt gerade, wo ich denke, was ist die Botschaft an diese Menschen, ja? Also ihr könnt euch nicht sicher sein oder was? Also und da ist die Bundesregierung einfach, die weicht gerade stark zurück. Also es gibt ja auch dieses neue EU-Abkommen zur Abschiebung. Das sind alles große Härten. Ich verstehe, dass ein Staat, eine staatliche oder auch die EU irgendwie gucken muss, wie sie das handhabt, Zuwanderung, und dass es Regeln geben muss, das verstehe ich. Aber im Moment höre ich vor allem viel Härte darin. Und wenn ich euch jetzt hier so zuhöre, auch in dieser bewundernswerten Optimismus, ja, das stimmt mich dann eher nachdenklich. Da habe ich auch das Gefühl, dass die Politik, die Bundespolitik, das nicht ganz verstanden hat in allen Teilen. Das heißt nicht, dass alle irgendwie nichts verstehen, ja, nicht falsch verstehen, ich bin gegen so eine allgemeine Politikerin und Politiker Abscheu oder Verurteilung, aber ich habe das Gefühl, da muss noch deutlich mehr zugehört werden.
Shezad, siehst du das ganz genauso, dass auch deine Partei, die auf Bundesebene mitregiert, gemeinsam mit Sozialdemokraten und Grünen, gerade in der Migrationspolitik einfach ein bisschen hinter dem zurückgeblieben ist, was sie sich mal vorgenommen hat?
Ja, also ich sehe auf jeden Fall einen Rechtsruck beim Thema Migration, dass man das Thema jetzt auch sehr skeptisch sieht. Also allgemein, so schade wie es ist, und ich sehe halt, dass die Parteien auch in der Regierung, also sowohl in der Regierung als auch in der Opposition, dass sie jetzt versuchen, Punkte zu erzielen, indem die alle sagen, ja, wir müssen jetzt sehr groß abschieben, wir müssen halt das, wir müssen halt quasi die Migrations einschränken und so weiter und so fort. Es ist schade und ich finde, dass, ich sag mal, Geschichten von erfolgreichen Migranten, so wie Aram, na, also die hier geflüchtet sind, ist sehr, sehr wichtig, dass man solche Themen, die auch vielen unbewusst ist, auch nochmal hervorzuheben.
Aram, das würdest du vermutlich unterschreiben und dein Fazit lautet, man kann es immer nur wieder versuchen und nachprokeln.
Ja, also Migrantinnen sind also von ihrem rechtlichen Status auch abhängig. Also ich finde es auch wirklich gut, also dass es auch für so viele Gesetzereformen veranlasst worden in Bezug auf Migrationspolitik bzw. Integrationsgesetz. Also finde ich auch gut. Also finde ich auch zumindest, dass auch die Menschen gesetzlich, also rechtlich auch zugehört sind. Also dass ein bisschen mehr vereinfacht wurde. Ich glaube, auf administrativer Ebene es ist immerhin schwierig, das umzugestalten. Also es gibt auch immer diese steigende Tendenz also von Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft. Und das braucht, glaube ich, also noch mehr Initiative aus der Bundesregierung, sich gegen diese Tendenzen auch also hinzustellen. Und ich glaube, es lohnt sich hier auch, also dass wir weiterhin also für diese vielfältige Gesellschaft auch zusammenarbeiten und uns einsetzen. Also das ist
ja, also ich finde, Migration ist ja auch ein sehr vielfältiges, vielseitiges Thema und ja, ich finde, dass falls und wenn oder wenn und falls Aram und ich gewählt werden, dass wir dann auch in die Debatten im Stadtrat auch einen differenzierten Ansatz auch einbringen können.
Hoffentlich.
Dank an Shehzad Shaikh, Kandidat für die FDP im Leipziger Süden. Danke an Aram Badr, Kandidat für die SPD im Magdeburger Norden, für eure Einblicke. Und danke auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Tschüss Anja, tschüss Aram, tschüss Shehzad.
Tschüss. Tschüss.
Macht's gut. Danke.
Und unser Podcast Wahlkreis Ost gibt's wieder in 14 Tagen. Genauer gesagt etwas später als sonst, nicht freitags, sondern am Tag nach der Europawahl. Und wenn Sie und uns was mit auf den Weg geben wollen, dann gerne an wahlkreis-ost@mdr.de. Und unseren Podcast Wahlkreis Ost finden Sie in der ARD Audiothek, bei mdr.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.